Jesus erklärte seinen Jüngern, er würde sie bald verlassen. Und diese Vorstellung, dass Jesus plötzlich weg ist, sie verlässt, machte die Jünger traurig. Und Jesus tröstet sie und sagt ihnen, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Es ist gut, dass ich weggehe für euch. Ihr braucht nicht traurig zu sein, denn wenn ich weggehe, dann bringt das für euch Vorteile. Es wird besser sein, denn wenn ich weggehe, dann wird eine neue Dimension des Glaubens, werdet ihr dann kennenlernen. Und das ist nur möglich, wenn ich gehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus wird einen Ersatz schicken. Und dieser Ersatz, den er hier Helfer nennt, wird, und davon ist Jesus überzeugt, für die Jünger das Leben in der Nachfolge verbessern. Ich bin ja immer noch ein bisschen persönlich der Meinung, ich würde Jesus gern eigentlich neben mir haben. So, dass ich ihn so, wie ich mit euch etwas besprechen könnte, schnell hingehen kann und sagen, du Jesus, wie soll ich das machen? Aber Jesus ist offenbar der Überzeugung, dass für die Jünger das Leben in der Nachfolge verbessert wird, wenn er weggeht und dieser Helfer kommt. Sie werden ihren Glauben an Jesus besser ausleben können. Dieser Helfer, der Heilige Geist, wird zu jedem Jünger kommen, sobald Jesus die Erde verlassen hat. Und doch zuerst musste Jesus für die Vergebung unserer Sünde sterben und als Beweis, dass der Tod keine Macht mehr hat, auferstehen. Jesus besiegte somit den größten Feind des Menschen, den Tod. Und danach erschien er während den nächsten 40 Tagen den Jüngern an verschiedenen Orten und er lehrte sie in vielen Fragen des Glaubens und des Lebens. Das war eine intensive Bibelschule, vermutlich hat man dort so viel gelernt wie bei uns in 3 Jahren. Dann kam der Tag, an dem Jesus seine Jünger endgültig verließ. Vor ihren Augen, das muss man sich wirklich ein bisschen vorstellen, vor ihren Augen, er kam ja früher auch immer, einfach dann durch die Türe und durch die verschlossene Tür und ging dann wieder. Und jetzt war der Moment, wo es deutlich werden sollte, jetzt gehe ich ganz weg. Und so standen die Jünger da und Jesus ist abgehoben. Also er ist aufgefahren. Deshalb heißt es bei uns vermutlich Auffahrt und Deutschland Himmelfahrt. Vielleicht betonen die Schweizer mehr den Prozess und in Deutschland betont man mehr das Ziel. Himmelfahrt. Also er ist aufgefahren. Die Jünger sehen, jetzt verlässt Jesus die Erde und dann kommt eine Wolke und verschlingt quasi Jesus vor den Blicken seiner Jünger. Das muss ein unglaubliches Erlebnis gewesen sein. Und so hat er dann praktisch in einer Wolke die Erde endgültig verlassen. Und erstaunlicherweise berichtet Lukas, dass die Jünger sich freuten. Mit Freude gingen sie nach Jerusalem zurück. Man müsste jetzt erwarten, jetzt sind sie ja traurig, jetzt ist Jesus gegangen. Nein, sie freuten sich. Jetzt hatten sie offensichtlich begriffen, was Jesus sie lehrte und sie warteten in Jerusalem auf diesen versprochenen Helfer, den Heiligen Geist. Und am Pfingstfest kam der Heilige Geist in spektakulärer Weise. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilen und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Also, es ist unglaublich, was diese Jünger in kürzester Zeit erlebten. Den Tod Jesu, die Auferstehung Jesu, die Himmelfahrt und jetzt auch das noch. Sie sahen, wie Flammen sich auf jeden von ihnen niederließ. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Mit diesem großartigen Ereignis bricht eine neue Zeit an. Wie es Jesus versprochen hat, sandte er seinen Heiligen Geist. Ab diesem Zeitpunkt sind die Nachfolger von Jesus nie mehr allein. Nie mehr allein unterwegs. Gott bewohnt sie sozusagen. Gott bewohnt die Christen. Von diesem Zeitpunkt an ist Jesus den Jüngern viel näher, als wenn er bei ihnen geblieben wäre. Weil dann wäre er nur immer da gewesen, wo er gewesen ist. Jetzt ist er immer da, wo die Jünger sind. In ihnen. Dieses Ereignis am Pfingsten, am Pfingstfest war der Start zur Ausbreitung des Evangeliums, denn durch die Kraft des Heiligen Geistes, der zu den Nachfolgen Jesu, in den Nachfolgen Jesu wohnt, breitete sich das Evangelium über die ganze Welt aus. Ohne die Ausgießung des Heiligen Geistes würden wir jetzt nicht hier sitzen. Kein einziger würde hier sitzen und Gott die Ehre geben. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, der heute wirkt und immer wirken wird, bis Jesus kommt und Menschen das Evangelium weitersagen durch seine Nachfolger. Zwei Verse im Epheserbrief geben uns einen interessanten Einblick, wie der Heilige Geist heute in unser Leben kommt und was er bewirkt. Man könnte natürlich sehr viel über den Heiligen Geist, man könnte ein wöchiges oder zweiwöchiges oder dreiwöchiges Seminar machen. Ich beschränke mich jetzt auf das, was im Epheserbrief in diesen beiden Versen steht. Ihr gehört jetzt zu Christus, schreibt Paulus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Pfingsten war ein einmaliges historisches Ereignis. Und vermutlich war niemand, der in Ephesus Christ war, in Jerusalem gewesen, als diese Ausgießung des Heiligen Geistes geschah. Und da mag es vielleicht nachher der eine oder andere sich gefragt haben, ob er den Heiligen Geist überhaupt hat und wie der Heilige Geist zu ihm kommt. Und vielleicht ist das auch eine Frage, die dich bewegt. Habe ich den Heiligen Geist und wie kommt der Heilige Geist zu mir? Gut, dass Paulus zuerst diese Frage klärt, damit unter den Christen keine Verwirrung entsteht. Und wie könnte es anders sein? Ganz am Anfang, bevor der Heilige Geist überhaupt zu uns kommen kann, was muss passieren? Was sagt Paulus? Das Evangelium muss verkündigt werden. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Wie wir bereits im Brief an die Kolosser gesehen haben, bleibt Paulus bei seiner tiefsten Überzeugung. Ohne Verkündigung des Evangeliums geschieht gar nichts im Reich Gottes. Entsteht kein neues Leben. Menschen werden gerettet, wenn sie diese Botschaft der Wahrheit hören. Das ist die Voraussetzung für alles, was folgt. Nur wer die Botschaft hört, kann auf sie reagieren. Einige, die in Ephesus das Evangelium hörten, nahmen die Botschaft an. Sie glaubten das, was sie hörten, und das veränderte ihr Leben nachhaltig. Paulus meint, weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Weil ihr diese Botschaft angenommen habt, hat er euch den Heiligen Geist gegeben. Wenn also jemand die Botschaft von der Vergebung der Sünde durch den Tod von Jesus annimmt und wer glaubt, dass Jesus auferstanden ist, das, was das Evangelium sagt, und er den Tod besiegt hat, der bekommt das, was Gott versprochen hat, den Heiligen Geist. Das Pfingstfest war lediglich ein Auftakt in einen neuen Zeitabschnitt, in dem der Heilige Geist in den Nachfolgern von Jesus wohnen wird. Seit Pfingsten kommt der Heilige Geist zu jedem Menschen, der die Botschaft des Evangeliums annimmt. Die Bibel kennt nur diesen einen Weg, wie ein Mensch den Heiligen Geist bekommt. Unter Christen gibt es verschiedene Theorien, wie der Heilige Geist in das Leben eines Menschen kommen könnte. In der Bibel entdecken wir nur einen einzigen Weg. Paulus beschreibt gegenüber den Ephesern auch nicht verschiedene Varianten. Die einen bekommen den Heiligen Geist auf diese Weise, bei den anderen verläuft es nach anderen Gesichtspunkten, eben ganz individuell. Nein, Paulus spricht nur von einem einzigen Weg, wie ein Mensch den Heiligen Geist bekommt. Und ich bin froh, dass das nicht so kompliziert ist. Und es ist großartig, was das bedeutet, wenn der Heilige Geist kommt. Paulus beschreibt den Galatern das so, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herz gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Der Heilige Geist kommt, und das muss man sich einfach wirklich ernst vorstellen, in mich hinein. Also wenn wir hier zusammenkommen, dann kommt der Heilige Geist nicht primär, dass er irgendwie in diesem Raum schwebt, sondern mit jedem Gläubigen, der diesen Raum betritt, kommt der Heilige Geist in diesen Raum, weil er in uns wohnt. Und wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Du musst keinen Kurs besuchen und auch keine speziellen geistlichen Übungen machen, damit du den Heiligen Geist bekommst. Du hast den Heiligen Geist. Das ist sozusagen ein historisches Ereignis. Es ist nicht eine symbolische Aussage der Bibel, sondern es ist ein geschichtliches Ereignis in meinem Leben. Man könnte so sagen, meine persönliche Pfingsten. Mein Tag, an dem Gottes Geist in mich kommt und in mir wohnt. Das kann heute geschehen. Wenn du den Heiligen Geist noch nicht hast, das würde ja heißen, dass du noch kein Kind Gottes bist, das würde heißen, dass du dein Leben noch nicht Jesus anvertraut hast, dann kann ich dir sagen, dass du heute diesen Raum verlassen kannst mit dem Heiligen Geist. Ich bete gern mit dir, wenn du diesen Schritt tun willst. Und du verlässt diesen Raum, der Heilige Geist wohnt in dir. Das ist das, was Gott tut in unserem Leben. Nun macht Paulus die Epheser auf eine ganz wichtige Tatsache aufmerksam, die mit dem Einzug des Heiligen Geistes zusammenhängt. Damit hat Gott euch ein Siegel aufgedrückt. In der Luther-Übersetzung heißt es, der Heilige Geist, wir wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Obwohl Siegel bei uns nicht mehr oft verwendet werden, kennen wir noch deren Bedeutung. Zum Beispiel werden Gegenstände mit einem Siegel versehen. In Kriminalfilmen, wisst ihr ja, da werden die Wohnungen versiegelt, dass man dann nicht mehr rein darf. Oder wenn der Betreibungsbeamte kommt, dann geht er durch die Wohnung und klebt überall die Siegel auf und sagt damit, dass das nun beschlagnahmt ist. Das Siegel bezeichnet Gegenstände oder Orte, damit man weiß, wem der Gegenstand gehört. Und auch weiß, dass man dieses Siegel nicht aufbrechen darf, außer man ist vom Eigentümer dazu bevollmächtigt. Zwei ganz wichtige Aspekte eines Siegels möchte ich in diesem Zusammenhang mit dem Heiligen Geist aufzeigen. Ein Siegel zeigt, wem der Gegenstand gehört. Das Siegel bezeichnet den Eigentümer dieses Gegenstandes. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, dann bezeichnet dieses Siegel, wem wir gehören. Wir sind sozusagen von Gott beschlagnahmt. Er hat uns den Stempel aufgedrückt, dass wir sein Eigentum sind, dass wir zu ihm gehören. Er hat sein Siegel mit seinen Initialen uns aufgedrückt. Jetzt ist es eindeutig, dass wir Gott gehören. Wir sind sein Eigentum geworden und zwar ganz freiwillig. Das war kein Betreibungsbeamter, der das beschlagnahmt hat, sondern wir haben das freiwillig gemacht. Wir wollten das. Deshalb haben wir Jesus unser Leben anvertraut. Und Paulus selbst versteht sich als ein Sklave Christi. Und damit sagt er, wem er gehört und auf wen er hören will. Ein Sklave Christi kann sich glücklich schätzen, denn er hat den besten Herrn, den man sich vorstellen kann, eingeladen. Er hat dadurch die höchste Freiheit erreicht, die das Leben bieten kann. Auch wenn uns die Leute immer etwas anderes sagen wollen, dass wenn man glaubt, dass man dann irgendwie eng wird oder weiß ich was. Wir haben die höchste Freiheit erreicht, wenn wir zu diesem Herrn gehören, wenn wir dieses Siegel tragen, das ein Mensch überhaupt je erreichen kann. Ein Sklave Christi hat begriffen, dass es keine bessere Zugehörigkeit gibt, als ganz und gar diesem liebenden und gerechten Gott zu gehören. In Israel gab es eine Ordnung für die Sklaven, die bei ihren Herren bleiben wollten. Es war so, dass ein jüdischer Sklave nur beim jüdischen Herrn, dass der ihn nur 6 Jahre als Sklave halten durfte. Im 7. Jahr musste er ihn freilassen, nach dem Gesetz. Ob er es dann gemacht hat, ist ein anderes Thema. Aber der Sklave hatte die Möglichkeit, dieser Freilassung entgegenzuwirken. Also wenn er gesagt hat, ich habe so einen tollen Herrn und wenn der mich jetzt entlässt, ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, ich will bei meinem Herrn bleiben, ich will für ihn arbeiten, er ist gütig und nett zu mir und ich kann hier gut leben, dann konnte er das tun. Und für diesen Zweck gab es ein ganz bestimmtes Zeremoniell. Sein Herr, also der Sklavenhalter, stellt ihn an die Tür oder an den Türpfosten und bohrt eine Ahle durch sein Ohrläppchen ins Holz. Der Mann ist dann für immer ein Glied der Hausgemeinschaft und Sklave seines Herrn. Also da wird ein Sklave wie eben versiegelt. Er wird gekennzeichnet, dass man weiß, aha, der gehört jetzt endgültig in dieses Haus, zu diesem Herrn. Und so wurden der Sklave aus freiem Willen versiegelt. Hat er sich freiwillig seinem Herrn zur Verfügung gestellt. Und natürlich ist die Qualität der Versiegelung mit dem Heiligen Geist wesentlich höher. Denn der Geist Gottes lebt in uns und gibt uns eine tiefe Gewissheit, wie Paulus das nach Rom schreibt. Der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wir gehören zu Gott, dem Schöpfer, und etwas Besseres kann uns gar nicht passieren. Und der zweite Aspekt eines Siegels ist der Schutz, den wir durch den Heiligen Geist genießen. Ein Siegel schützt nämlich einen Gegenstand vor unrechtmäßigem Zugriff. Einmal fordert Gott sogar Daniel auf, seine Niederschrift zu versiegeln. Halte geheim, was ich dir jetzt gesagt habe. Schreibe es auf und versiegle das Buch, damit es in der letzten Zeit geöffnet wird. Erst wenn die Zeit gekommen ist, wird Gott zulassen, dass dieses Siegel von diesem Buch dann geöffnet wird und gebrochen. Und auch bei den Christen hat dieses Siegel eine Schutzfunktion. Niemand bekommt Zutritt in uns. Weder der Teufel noch irgendeine finstere Macht kann den Zutritt in unser Leben erzwingen. Es gibt ja immer wieder die Christen, die meinen, sie könnten, weiß ich was, für Dämonen befallen werden. Wir sind versiegelt. Es gibt keinen Zutritt bei dem, der versiegelt ist. Da bin ich einfach der tiefsten Überzeugung. Und es gibt noch andere Bibelstellen, mit denen man das aufzeigen kann. Dieses Siegel kann nur von jemandem aufgebrochen werden, der vom Eigentümer, also von Gott selber dazu autorisiert ist. Und deshalb kann Johannes in seinem Brief festhalten, Der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Der Teufel, der die Welt durcheinander bringt, hat kein Recht, bei uns einzutreten. Er kann dieses Siegel nicht aufbrechen, denn der in uns lebt, ist stärker. Er lässt das nicht zu. Wir sind versiegelt. Und wenn wir das verstanden haben und ernst nehmen, werden wir in großer Geborgenheit und Sicherheit leben können. Wir müssen nicht ständig Angst haben, dass irgendeine Macht sich uns bemächtigen könnte. Wir sind versiegelt. Wir können sogar gegenüber dem Teufel Widerstand leisten, wozu uns Jakobus auffordert. Dem Teufel widersteht, was macht er dann? Dann wird er von euch ablassen und fliehen. Er rennt davon. Er hat keine Chance. Weil der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. So bewahrt dieses Siegels vor Angriffen, denen wir sonst nicht gewachsen wären. Und deshalb sind wir fähig, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Weil Gott uns durch den Heiligen Geist ein Siegel aufgedrückt hat, das klar macht, zu wem wir gehören und das uns vor finsteren Mächten schützt. Und Paulus verwendet nun noch ein anderes Bild, um einen weiteren wichtigen Aspekt zu betonen, was der Heilige Geist im Leben eines Christen bewirkt. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Der Heilige Geist ist eine Anzahlung von Gott. Damit will er uns die Gewissheit schenken, dass wir den Rest dessen, was er versprochen hat, mit Sicherheit bekommen werden. Die Anzahlung ist ja bis heute eine sehr verbreitete Praxis. Mit der Anzahlung sichern wir den Bezug einer Ware, ohne bereits den vollen Betrag bezahlen zu müssen. Wenn ich eine Anzahlung zum Beispiel auf ein Haus getätigt habe, dann habe ich das Recht, dieses Haus noch komplett zu erwerben und mir kann das niemand einfach von der Nase wegkaufen. Wenigstens in der Schweiz nicht. Nach Schweizer Recht. Ich habe durch die Anzahlung das Recht erworben, dieses Haus zu kaufen. Und das Besondere an der Anzahlung, die Gott in unser Leben macht, ist, dass Gott bei uns gar nichts kauft. Und er ist uns überhaupt nichts schuldig. Das heißt, er gibt uns eine Anzahlung, ohne dass er etwas von uns kauft. Eigentlich ist diese Anzahlung nur ein absolut reines Geschenk. Er gibt uns ein Geschenk. Und er gibt uns das Geschenk, damit wir wissen, das ist jetzt der erste Teil für diese Zeit. Und ihr sollt wissen, der Rest kommt auch noch. Damit habe ich euch schon mal gezeigt, dass dieser Prozess vom neuen Leben, vom Leben auf der neuen Erde und im neuen Himmel, dass das Realität werden wird. Gott gibt uns die Garantie, dass wir den ganzen Rest des unverdienten Erbes erhalten werden. Mit dieser Anzahlung. Und das Erbe, um das es sich handelt, da geht es um nichts Geringeres, wie ich schon bereits gesagt habe, um neue Erde und neue Himmel, wie Paulus schreibt. Wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Das wird Gott uns schenken. Das kommt garantiert. Und wenn der Heilige Geist in uns wohnt, wenn wir versiegelt sind und diese Anzahlung uns Gott geschenkt hat, dann ist die Garantie da, dass wir diesen neuen Himmel und diese neue Erde betreten werden. Diese Anzahlung ist nötig, weil wir noch nicht vollständig erlöst sind. Wir leben immer noch in dieser von der Sünde zerstörten Welt. Und deshalb warten wir auf die endgültige Erlösung. Paulus schreibt, wie er denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat. Und interessant, das wäre gut, wenn ihr das in eurer Bibel unterstreicht, den ersten Teil des künftigen Erbes. Den ersten Teil des künftigen Erbes. Sogar wir seufzen innerlich, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Wir warten auf diesen zweiten Schritt. Wir werden sozusagen völlig erlöst in zwei Phasen. Phase 1, der Heilige Geist kommt zu uns und versiegelt uns. Phase 2, unser Körper wird erlöst und wir werden den neuen Himmel und die neue Erde betreten. Der Heilige Geist bewirkt in uns diese Sehnsucht nach der neuen Welt. Er lässt uns nicht vergessen, dass noch viel Größeres auf uns wartet. Denn Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Gott gibt die Garantie für die, er verbürgt sich, dass er das tun wird, was er versprochen hat, bei denen, die er versiegelt hat. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Gott sorgt dafür, dass wir mit seiner Hilfe unseren Alltag bewältigen und unser Ziel erreichen. Das hat er nicht damit getan, dass er uns ein Buch mit unzähligen Regeln gab. Er hätte ja sagen können, guckt jetzt, da habt ihr ein Buch, da sind die Regeln drin, wenn ihr euch daran haltet, ist okay, das ist der Weg zum Himmel. Ist gut, dass ihr euch für mich entschieden habt, aber jetzt haltet mal erst die Regeln. Nein! Das ist ja das unglaublich Besondere. Er hat uns nicht einfach ein Regelbuch gegeben, das wir genau befolgen müssen. Er tat es, indem er selbst durch den Heiligen Geist zu uns kommt und in mir wohnt. Kein Regelbuch. Klar hat er uns sein Wort gegeben. Klar hat es da gewisse Regeln drin. Gewisse Ordnungen. Aber das Erste, was er tut, ist, er kommt in mein Leben. Das ist das ganz Besondere des christlichen Glaubens. Gott in mir. Er führt mich, er leitet mich. Und ich möchte es nochmals unmissverständlich sagen. Wer sich wirklich bekehrt hat von ganzem Herzen, der hat den Heiligen Geist. Wir müssen den Heiligen Geist in unserem Leben einfach wirken lassen. Und deshalb fordert Paulus die Epheser im Verlauf des Briefes auf, tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat. Also lasst zu, dass der Heilige Geist, der in euch lebt, auch in euch wirken darf. Denn dass der Heilige Geist in uns lebt, heißt nicht, dass wir besessen sind, sondern es heißt, dass Gott in uns lebt und Gott knechtet die Menschen nicht, sondern er begleitet sie. Wir haben allen Grund, Gott für dieses große Geschenk dankbar zu sein. Was würden wir tun, wenn wir den Heiligen Geist nicht in uns hätten? Wie würde unser Glaube aussehen? Wie würden wir mit einem Regelbuch leben, ohne dass der Heilige Geist in uns lebt? Was wäre das für ein Leben? Wir haben allen Grund, Gott für dieses große Geschenk dankbar zu sein, dass er uns eine Anzahlung macht, obwohl er keine Schulden bei uns hat und obwohl er bei uns nichts kauft, sondern er verschenkt uns schon mal und sagt, ich gebe jetzt euch mal die erste Tranche und ihr könnt wissen, die zweite folgt, garantiert. Die Tatsache, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind und geführt und geborgen leben können, muss uns einfach glücklich und dankbar machen. So wie es Paulus zum Schluss sagt, soll durch das alles schlussendlich Gott selbst geehrt werden. Das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dein Wort, dass wir Orientierung haben. Wie wüssten wir sonst, wie das funktioniert, wie der Heilige Geist zu uns kommt? Und es ist wunderbar, dass dein Wort an diesem Punkt ganz klar und eindeutig ist. Und es ist überhaupt wunderbar, dass du in uns wohnst. Wir können das manchmal fast nicht begreifen. Aber wenn wir in deinem Wort lesen, gibt es keine andere Antwort, als dass du in uns wohnst, in denen, die dich lieben. Dass du Wohnung genommen hast. Und nur so können wir das Ziel erreichen. Aus eigener Kraft schaffen wir nichts. Wir danken dir für dieses Siegel, das uns aufgedrückt ist, das deutlich macht, dass wir dein Eigentum sind, das deutlich macht, dass wir geschützt sind, dass das Siegel nicht einfach irgendjemand aufbrechen kann, in uns eindringt. Und dass wir wissen dürfen, dass du uns eine wunderbare Anzahlung gemacht hast und dass der größere Teil noch folgen wird. Wir danken dir von ganzem Herzen und wir möchten uns dir anbefehlen, jetzt auch durch diese Tage. Ich bitte dich auch noch für die Jungschar, die jetzt in Pfäffikon ist, dass du ihnen auch eine gute Zeit schenkst und dass du auch dort durch deinen Geist wirkst. Denn auch dort sind viele Kinder und Leiter, in denen du wohnst. Und dass sie deine Kraft, deine Führung und Leitung und deinen Schutz erleben dürfen. So wollen wir uns dir anbefehlen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit uns allen. Amen.